Die Erlaubnis, mit einer Waffe umzugehen, ist für mich keine klassische Funktion einer Opposition.
Also es geht weder darum, die Opposition auszuschalten, noch geht es darum, jemanden zu bestrafen, sondern es geht einfach und allein darum, Straftaten, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, der Nachbarn, der Mitmenschen auszuschließen nach Möglichkeit. Wir müssen einfach immer darstellen, dass der Staat die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigt gegen jedermann, gegen Angriffe von links, rechts, von oben und von unten. Und das muss man eben auch nochmal deutlich sagen, dass sich da keiner irgendwie zum Opfer erhoben fühlen kann, weil diese Vorschriften für alle gelten. Da steht nicht drin rechtsextremistisch.
Nee.
All Eyes On. Der Podcast, der den Suchscheinwerfer auf das richtet, was bewegt. Und was bewegen sollte. Mit Stefanie Beirich.
Der dritte Senat des Oberverwaltungsgerichts des Landes Sachsen-Anhalt hat am 7. August 2026 in drei Beschlüssen Anträge auf Zulassung der Berufung gegen Urteile des Verwaltungsgerichts Magdeburg abgelehnt. Es steht rechtskräftig fest, dass die jeweiligen Kläger als Mitglieder bzw. Unterstützer des Landesverbandes der Partei Alternative für Deutschland Sachsen-Anhalt nicht die für den Waffenbesitz erforderliche waffenrechtliche Zuverlässigkeit besitzen. Quelle: Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 10.08.2026. Paragraph 1 Absatz 1 Waffengesetz. Dieses Gesetz regelt den Umgang mit Waffen oder Munition unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Paragraph 4 Absatz 1 Waffengesetz. Eine Erlaubnis setzt voraus, dass der Antragsteller das 18. Lebensjahr vollendet hat, die erforderliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung besitzt, die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat, ein Bedürfnis nachgewiesen hat und bei der Beantragung eines Waffenscheins oder einer Schießerlaubnis eine Versicherung gegen Haftpflicht in Höhe von 1 Million Euro pauschal für Personen- und Sachschäden nachweist. § 5 Absatz 2 Nummer 3 Waffengesetz. Die erforderliche Zulässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in den letzten 5 Jahren a. Bestrebungen einzeln verfolgt haben, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind, gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind oder durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden. B. Mitglied in einer Vereinigung waren, die solche Bestrebungen verfolgt oder verfolgt hat, oder C. eine solche Vereinigung unterstützt haben. Lieber Christian, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, liebe Steffi, für die Einladung. Ich freue mich.
Es gibt ein ganz brisantes Thema. Es ist gerade mal 2 Tage alt. Das OVG Sachsen-Anhalt hat vorgestern eine Entscheidung getroffen, die für ganz viel Wirbel gesorgt hat. Und zwar hat das Gericht entschieden, keine Waffen für Mitglieder und Unterstützer von Vereinigungen, die Bestrebungen verfolgen, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Das heißt, das OVG hat den Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse bei Bindung an die Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt erklärt. Ich habe das jetzt gerade aus der Pressemitteilung des Gerichts zitiert. Und ich habe wahrgenommen, dass diese Entscheidung wirklich viral geht auf allen Plattformen. Ich habe aber auch ganz viel Falsches dazu gelesen und ich dachte, ich rufe dich an, ich frage, ob du uns das mal einordnest. Weil das Waffengesetz ist so ein bisschen kompliziert und nicht jeder hat Zugang dazu. Von daher schön, dass du uns das ein bisschen näher bringst. Vielleicht erstmal so ganz kurz, was genau ist im Waffengesetz geregelt? Da hat der ein oder andere ja vielleicht auch keine konkrete Vorstellung von.
Ja, vielleicht fangen wir mal ein bisschen weiter an. Was ist denn das Waffengesetz eigentlich? was soll das regeln? Es wird dann häufig argumentiert, ja, es gilt doch der Grundsatz in dubio pro reo und das muss man doch jedem Einzelnen erstmal vor- und nachweisen, dass er sich strafbar gemacht hat, dass er gegen die verfassungsmäßige Ordnung strebt oder was auch immer. Nö. Und das habe ich gerade meiner Tochter, die sich ganz zur Freude ihres Vaters entschieden hat, Rechtswissenschaften zu studieren und sich auch schon in Hamburg immatrikuliert hat, gesagt, wenn also eine Klausur mal gestellt wird zum Waffenrecht, dann im Zweifel gegen den Waffenbesitzer. Das ist mir im zweiten Staatsexamen leider etwas zum Nachteil gereicht. Da war ich nämlich der Einzige, der nicht nur nach 3 Stunden fertig war mit der Klausur, weil ich mich damals schon sehr mit dem Thema beschäftigt habe, sondern auch der Einzige war, der gegen die Lösungsskizze dem Betroffenen, und deshalb bin ich wahrscheinlich Anwalt für Waffenrecht geworden, die waffenrechtliche Zuverlässigkeit zugesprochen hatte. Das Ergebnis hätte natürlich sagen müssen, ihm die waffenrechtliche Zuverlässigkeit nach § 5 des Waffengesetzes abzusprechen. Warum? Also, das Waffengesetz hat auch Strafvorschriften, da hinten so bei 52, aber im Wesentlichen ist es natürlich Polizeirecht und hat einen präventiven Charakter. Das heißt, das Waffengesetz soll darauf achten, dass von Waffen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, wenn diese Waffen im Privatbesitz sind, und dafür gilt das Waffengesetz. Das heißt, man prüft als Behörde, ist derjenige, der mit Waffen und Munition umgeht, zuverlässig und geeignet und hat er ein Bedürfnis? Fangen wir mit dem einfachsten an, ein Bedürfnis bei Jägern, das steht in § 13 des Waffengesetzes, die haben immer ein Bedürfnis, eine Waffe zu haben, mit der sie auf die Jagd gehen können. Und dann, das sind also Jagdwaffen, Schrotflinten oder auch eine Kugelbüchse, die jagdlich gebraucht werden können. Kaliber 50 BMG geht man nicht zur Jagd, dafür nimmt man kleinere Kaliber, aber ansonsten ist da sehr große Freiheit für Jägerinnen und Jäger, alles Mögliche anzuschaffen. Und es gibt auch keine Kontingentierung. Das heißt, im Waffengesetz gibt es kein Limit anzahlmäßig für Jäger, wo es dann heißt, das darfst du nicht mehr. Es gibt da auch Bestrebungen, muss man sagen, jetzt von verschiedenen Verwaltungsbehörden und auch eine erstinstanzliche Entscheidung gibt es da, die das anders sieht. Aber das haben wir im Waffengesetz immer wieder, dass es Versuche der Rechtsfortbildung durch Behörden und Gerichte gibt, die dann irgendwann vom Gesetzgeber in die eine oder in die andere Richtung übernommen oder negiert werden. Beim Sportschützen ist das Thema Bedürfnis, welche Disziplinen schießt er und welche Waffen braucht man dafür. Also wenn man einen Sportschützen hat, der eine Kurzwaffe schießt, also eine Pistole oder einen Revolver, dann gibt es verschiedene Distanzen und innerhalb dieser Distanzen vielleicht noch irgendwelche bewegten Ziele oder man bewegt sich selber. Und dafür braucht man dann also Waffen mit unterschiedlicher Lauflänge und unterschiedlichen Kalibers. Und das bekommt man dann durch seinen Sportschützenverband tätig, dass man das Bedürfnis danach hat als Sportschütze und dann darf man sich die kaufen. Dann gibt es natürlich noch die Eignung. Das kennen wir aus dem Fahrerlaubnisrecht. Jemand muss geeignet sein, wobei auch da, finde ich, sollte man diesen Begriff der Zuverlässigkeit mal übernehmen aus dem Waffenrecht. Denn viele Leute, die absolut unzuverlässig sind, haben trotzdem noch einen Führerschein und können, wie wir in letzter Zeit gesehen haben, damit auch Straftaten begehen. Da haben wir ja nur den Begriff der Eignung im Straßenverkehrsrecht. Aber da geht es eben bei der Eignung im Waffenrecht um die körperlichen oder auch seelischen Gesundheitszustände oder Krankheitszustände. Und bei der Zuverlässigkeit haben wir also eine richtige aufgepumpte Vorschrift, nämlich den § 5 des Waffengesetzes.
Eine der umfangreichsten, würde ich fast sagen, so im ersten Teil, oder?
Ja, sehr umfangreich, sehr schwierig zu verstehen und von den Voraussetzungen und der Rechtsfolge her auch besonders. Also in der Rechtsfolge wird nämlich kein Ermessen eröffnet. Und da kommen wir jetzt zu dem OVG-Urteil. Also anders als man gemeinhin denkt, dass also der Behörde, und wir kennen das aus dem Verwaltungsverfahren, wenn man also einen Verwaltungsakt gerichtlich überprüfen lässt, dann wird das Ermessen ja ersetzt dann durch das Gericht. Und hier gibt es gar kein Ermessen. Sondern wir haben eine gebundene Entscheidung. Aber wir haben natürlich auf der Tatbestandsebene die Frage, ob der Tatbestand hier erfüllt ist oder nicht. Und da gibt es die mir so beliebten unbestimmten Rechtsbegriffe, die wir in Deutschland so lieben. Das ist der Unterschied zwischen dem deutschen Recht und dem angloamerikanischen Recht. Die haben so ihr Case Law, wo sie dann einen entsprechenden Fall haben und sagen, ja, das Landgericht Louisiana hat schon 1952 so und so entschieden und der Fall ist identisch mit diesem und deshalb muss das hier auch so entschieden werden. Das kennen wir in Deutschland nur bedingt, sondern bei uns gibt es unbestimmte Rechtsbegriffe, die sich nicht nur dem Sachverhalt, sondern auch so ein bisschen dem Zeitgeist der Zeit anpassen und in der Auslegung und Ausgestaltung dieses unbestimmten Rechtsbegriffes dann durch Gerichte anders werden. Und das ist hier das Wesentliche, dass man also sagt, was ist denn hier in Paragraph 5? Ich muss tatsächlich schon mal die Brille aufsetzen, um das hier so klein, wie es gedruckt ist, lesen zu können. In Paragraph 5 Absatz 2 Nummer 3 des Waffengesetzes, da geht es nämlich, vielleicht nochmal kurz die Überschrift, die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht. Das ist also in Absatz 1, wo es absolute Unzuverlässigkeitsgründe gibt, also jemand, der Verbrecher ist. Das heißt also, wegen eines Verbrechens, wir wissen das, Mindeststrafe ein Jahr, verurteilt worden ist, das kann auch ein bisschen weniger sein, jedenfalls wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist oder sonst irgendwie oder mindestens 90 Tagessätze für verschiedene staatsgefährdende Straftaten bekommen hat, der ist auf jeden Fall erstmal unzuverlässig und bei denen gilt auch erstmal so für 10 Jahre, braucht der sich auch keine Gedanken mehr zu machen, einen neuen Antrag zu stellen.
Gucken wir mal in den Shownotes, dann kann jeder nachgucken, da gibt es eine relativ ausführliche Aufzählung von den Straftaten, die du gerade genannt hast. Ja. Kann man alles nachlesen, genau.
So, dann gibt es den Absatz 2, das ist die sogenannte Regelunzuverlässigkeit. Also in Absatz 1 steht, die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht. Und in Absatz 2 steht, die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen in der Regel nicht. Was heißt das? Keine Regel ohne Ausnahme. Grundsätzlich ja, aber man kann das Gegenteil beweisen. Und so auch in diesem Fall hier übrigens, der vom OVG gerade entschieden worden ist. So, und dann haben wir dort die Leute, die also eine Straftat begangen haben, 60 Tagessätze irgendwo kassiert haben in irgendeinem Strafbefehl, wo sie vielleicht nicht aufgepasst haben. Das sind die Dinge oder Straftat nach dem Waffengesetz. Da gibt es ja jetzt aus Berlin einen Antrag im Bundesrat, dass man also eine Strafverschärfung macht für illegalen Pistolenbesitz. Das soll es dann gleich zum Verbrechen erhoben werden. Also da haben wir viele Verfahren, nicht von Verbrechern, sondern einfach von Sportschützen und Jägern, die vielleicht das gerade nicht so eingetragen haben, sich eine Pistole ohne Voreintrag gekauft haben oder so etwas. Und die würden dann sofort zum Verbrecher, wenn also diese Bundesratsinitiative stattfinden würde. Wir haben dazu auch über den Verband, für den wir als Anwalt sind, den Bundesverband der Militär- und Polizeischützen interveniert, aber da kam bisher noch nichts an positiver Resonanz. Jedenfalls sind das die Dinge, die relativ evident sind. Und dann gab es ja verschiedene Waffenrechtsverschärfungen und wo man eben gesagt hat, wir wollen nicht nur möglichst wenig Waffen in der Bevölkerung, sondern wir wollen eben auch dort, wo es politisch brisant wird, wo wir, damals ging es ja mehr noch so um das Thema Reichsbürger, wo wir Angst haben, dass sich Menschen bewaffnen, um diese Waffen konzentriert gegen den Staat und seine verfassungsmäßige Ordnung zu richten. Dagegen wollen wir vorgehen. Und das ist auch die Vorschrift, die damals also verschärft worden ist, die hier zugrunde liegt, die nämlich des Paragraphen 5 Absatz 2 Nummer 3, und den lese ich kurz vor, die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, also es müssen Tatsachen vorliegen, die allerdings nur wiederum eine Annahme, also eine Verbindung, die dann bei dem Rechtsanwender in der Behörde oder bei Gericht erfolgt, dass sie in den letzten 5 Jahren Bestrebungen einzeln verfolgt haben. Also da geht es jetzt nicht um die Mitgliedschaft in der Partei, sondern selber irgendwie einen Post abgesetzt haben bei Facebook gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Und da muss man jetzt mal sagen, das sind ja nicht nur die, über die wir jetzt reden, von der AfD, sondern das sind aus meiner Sicht eben auch die, die in Berlin Free Palestine und andere Dinge propagieren und dort eben auch die tiefe Verbundenheit Deutschlands in der Verantwortung zur Vergangenheit gegenüber Israel in Frage stellen und dort insbesondere gegen sich richten gegen das friedliche Zusammenleben der Völker und einzelne Bestrebungen verfolgt haben durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Also da kannst du in diesen Berliner Demonstrationen jeden Tag, glaube ich, 10.000 Leute rausfischen, für die also Paragraph 5 Absatz 2 Nummer 3a gilt. So, das ist das, was man einzeln macht. Und dann gibt es eben in Nummer 3 Absatz B und C das Thema Vereinigung. Das muss gar keine Partei sein, das kann auch ein Club sein, das kann ein Verein sein, was auch immer. Mitglied einer Vereinigung waren, die solche Bestrebungen verfolgt oder verfolgt hat. Oder, und jetzt geht's noch weiter auf, eine solche Vereinigung unterstützt haben. Was ist Unterstützung? Ist natürlich auch wieder ein unbestimmter Rechtsbegriff. Darunter kann man eine ganze Menge fassen. Die nächsten Punkte sind natürlich noch ein bisschen weitergefasst, aber das ist der Fokus, auf den sich jetzt diese Entscheidung des OVG Magdeburg richtet. Ist es also eine Vereinigung, die die Bestrebung verfolgt oder verfolgt hat, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet ist oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet oder durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlung auswärtige Belange der Bundesrepublik gefährden, das sehe ich hier nicht. Aber die ersten beiden Punkte sind die, unter die das OVG Magdeburg hier ihre Entscheidung subsumiert hat. So. Und dann ist eben nur noch die Frage, die dann so ein Jurist am OVG zu entscheiden hat. Und hier hat das Vorgericht, also erstinstanzliche, das Verwaltungsgericht ja auch entsprechend selber aufgrund eigener Anschauung.
Realsammlung, ne? Lag vor.
Genau, diese Frage beantwortet, dass also die Bestrebungen der Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sei. Und gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Da geht es also einmal darum, dass man staatliche Institutionen und demokratische Prozesse systematisch verunglimpfe, so das OVG, beziehungsweise das Verwaltungsgericht und dann in der Bestätigung das OVG. Und dass es dann auch um den Begriff Volk geht. Also wer gehört jetzt zu uns? Ist es ein ethnischer oder ist es ein staatsrechtlicher Volksbegriff, wir kennen das aus anderen Zeiten.
Ja, das war ja auch so der zentrale Punkt des Gerichts. Die haben sich das Material angeguckt und kamen eben zu dem Ergebnis, sie erkennen da eine verfassungsfeindliche bzw. kämpferisch-aggressive Grundhaltung und auch Ausgrenzung, Abwertung von Menschen mit Migrationshintergrund, eben genau wie du sagtest, im Rahmen eines völkisch-ethnischen Volksverständnisses und Demokratieprinzip haben sie sich auch noch angeguckt. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ja diese Begriff der Zuverlässigkeit, beziehungsweise eben gerade Paragraph 5, du hast es vorgelesen, du hast ja nur einen kleinen Teil vorgelesen. Ich verlinke das mal, das ist eine sehr, sehr ausführliche Vorschrift mit vielen, vielen Unterpunkten. Das ist ja wahnsinnig weit gefasst. Also wann du eben diese Zuverlässigkeit nicht mehr hast oder in der Regel nicht mehr hast. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das teilweise in der Berichterstattung auch ein bisschen zu kurz gekommen ist oder in der Diskussion. Es ist jetzt nicht so, dass das Gericht sich da eigene Versagungsgründe erdacht hat, sondern hat sich ganz strikt am Gesetz orientiert. Und interessant fand ich an dem Fall, ich habe ja nur die verkürzte Fassung in der Presseerklärung, was von den Klägern, die sich eben gewehrt haben, vorgetragen wurde. Und zwar eine Verletzung des Parteienprivilegs nach 21 Grundgesetz. Das hätte ich jetzt nach den Vorschriften im Waffengesetz nicht als relevant erachtet, zumal das Parteienprivileg was anderes schützt als den Umgang mit einer Waffe. Wie ordnest du dieses Verteidigungsargument ein? Ist das waffenrechtlich, waffengesetzlich zu berücksichtigen, das Parteienprivileg?
Also wir erleben ja in der Argumentation gegenüber Behörden, aber vor allem natürlich auch gegenüber unseren Mandanten, eine unterschiedliche Interpretation des Waffengesetzes als solches. Also da fängt ja schon die Frage an, was ist denn das Waffengesetz? So. Und dadurch, dass das so ein Hybridgesetz ist, was eben zum Teil Dinge gebietet, Dinge verbietet, aber eben auch Dinge unter Strafe oder unter Bußgeld stellt. Wir kennen das aus dem Verwaltungsrecht sonst ja so nicht, sondern da gibt es eine verwaltungsrechtliche Vorschrift, wo dann eben das eine und das andere. Und wir haben ja gerade sowohl im Jagdgesetz als auch hier im Waffengesetz unterschiedliche Dinge, die sowohl das Verwaltungsrecht betreffen, das Zivilrecht betreffen, aber auch das Strafrecht betreffen. Und das kann man natürlich alles wunderbar in einen großen Topf werfen, einmal umrühren und sich dann die einzelnen Punkte so rauspieken und denken, wie ist denn das, warum gilt denn jetzt nicht der Grundsatz in dubio pro reo? Das muss man mir doch erstmal vorwerfen. Nein, wir haben hier ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Also erstmal ist es verboten, damit sich nicht jeder bewaffnen kann und mit Waffen irgendwelche bösen Dinge anstellen kann. Waffen sind nämlich nicht böse, sondern wenn dann höchstens derjenige, der den Finger am Abzug hat. Und deshalb sagt man, wir wollen eben die Leute, die mit Waffen umgehen, ganz besonders überprüft haben. Warum das jetzt nicht zum Parteienprivileg passt, ist, dass wir hier Leute aus dem Waffenbesitz heraushalten sollen als Rechtsanwender, die keine Gewähr dafür bieten, dass sie sich verfassungsmäßig nicht nur verhalten, sondern eben für die Zukunft, das ist ja die Zukunftsprognose nach § 5 des Waffengesetzes, also ist jemand in der Zukunft so zuverlässig, mit Waffen und Munition sicher umzugehen. Und deshalb macht man eine Zukunftsprognose auch nach der Rückschau. Also man guckt, was war in der Vergangenheit und wie wird er sich deshalb übermorgen verhalten und ist er in diesem Zusammenhang ja ein sicherer Waffenbesitzer, von dem auch in Zukunft keine Gefahr ausgehen wird. Und deshalb nimmt man diese Punkte, hier zum Beispiel verfassungsmäßige Ordnung, Völkerverständigung, als Punkte heraus und sagt, jemand, der dagegen verstößt, der das mal gut gefunden hat, dagegen zu verstoßen, der ist morgen nicht zuverlässig. Es sei denn, jetzt wieder Regelunzuverlässigkeit, er beweist uns das Gegenteil. Und so ist das ja auch hier, dass man sagt, wer sich davon distanziert hat oder wer aussteigen will oder wer sagt, so nicht, meine Herren, der widerlegt ja gerade diese Regeln nach § 5. Und deshalb kann man hier eben auch nicht die Verknüpfung herstellen zum Parteienprivileg, weil man die Partei damit nicht verbietet, sondern weil man die Bestrebungen, die zum Anlass genommen werden, das künftige Verhalten von Waffenbesitzern zu analysieren und gefahrenmäßig einzuordnen, mit deren Überzeugung verknüpft. Und die Partei selber wird ja dadurch nicht verboten, sondern es wird, wenn man das kritisiert, dass man hier gegen das Parteienprivileg verstößt, es wird natürlich jemand davon abgehalten, der Waffenbesitzer ist, sich offen zur AfD zu bekennen oder dort eben seine Mitgliedschaft nach außen hin darzustellen. Und so kann ich mir vorstellen, dass man das so begründen vermag. Express ist, kann ich das nicht so nachvollziehen. Nee.
Betrifft ja eigentlich nicht die Partei in ihrem Bestand. Und das ist ja Sinn und Zweck von dem Parteienprivileg in 21 Grundgesetz, dass du sagst, eine Partei, solange sie nicht verboten ist, genießt einen besonderen Schutz.
Solange hier aber nicht in der zeitlichen Bedeutung. Vielleicht sagen wir nochmal den Zuhörern und Zuschauern, dass wir doch unterschiedlicher Meinung sind, Steffi. Du hast dich ja sehr klar bekannt zum AfD-Verbot. Ich bin ja Student gewesen, heute sagt man ja Studierender, bei Hans-Peter Wohl, dem ersten Bundesdatenschutzbeauftragten, der auch das erste NPD-Verbotsverfahren durchgeführt hat und damit vom Bundesverfassungsgericht gescheitert ist. Und ich bin deshalb ja gegen ein AfD-Verbotsverfahren, weil ich befürchte, dass wir andere Rechtsfolgen dann bekommen als die, die uns lieb sind. Und insofern sollte man inhaltlich sich auseinandersetzen. Und da ist meine Kritik einfach, auch mit diesem Waffengesetz, Vorschriften des Waffengesetzes mit seinen Nebenvorschriften, die sind so kompliziert, dass es wirklich schwierig ist für den Legalwaffenbesitzer, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt und nicht jeden Tag eine Inventur macht seiner Waffen, seiner Munition und seiner Dokumente, sich wirklich an alle Buchstaben dieses Gesetzes zu halten. Und deshalb ist unsere Bitte einfach jetzt auch an den Gesetzgeber, ein praktikables Gesetz zu machen, wo man nicht die gesetzestreuen Waffenbesitzer verfolgt, sondern dafür sorgt, dass eben illegale Waffenbesitzer, und das gilt auch für Messer, entwaffnet, um dort eben mehr Sicherheit zu schaffen. Denn das ist ja der Kern dieses Gesetzes. Man will dafür sorgen, dass die Gesellschaft sicherer ist, dass es friedlicher ist im Umgang mit den Menschen. Die sollen sich gerne mit Worten fetzen, aber eben nicht mit Waffen. Und dafür gelten eben auch diese Vorschriften. Und der Sinn und Zweck dieses Gesetzes, wir kommen ja immer mal wieder, ich glaube 133, 157 BGB als Juristen dazu, dass wir immer auch nach dem historischen Sinn und Zweck und was weiß ich fragen. Und Sinn und Zweck dieses Waffengesetzes ist eben vornehmlich, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu schützen. Und das misslingt, wenn man dort Dinge hineinschreibt, die nicht praktikabel sind, die nicht umsetzbar sind, die falschen treffen.
Ja, der Gesetzgeber kam mit dem Waffengesetz ja letztlich seinem Schutzauftrag nach. Hat ja einen Schutzauftrag. Würdest du denn in Paragraph 5, was die Zuverlässigkeit anbelangt, auch was ändern?
Auf jeden Fall.
Was?
Auf jeden Fall.
Was wäre das?
Also erstmal, und das wird ja auch schon gefordert, muss man Bagatellgrenzen einbauen. Das, was ich gerade gesagt habe, dass du eben viele Dinge gar nicht einhalten kannst, die einem dann trotzdem bei wiederholter Begehung dazu führen, dass man seine Zuverlässigkeit verliert. Also es reicht ja eine Wiederholung, also zwei Dinge irgendwie aus dem Waffengesetz. Einmal hast du eine Frist versäumt, dir innerhalb von 14 Tagen was eintragen zu lassen, und einmal hast du vielleicht vergessen, mit deiner Kurzwaffe, die du verkauft hast, alle einzelnen Patronen dieses Kalibers aus deinem Schrank zu entfernen. Und schon bist du dran. Und schon, das sind ja wirklich Petitest, weil es einfach auch unübersichtlich werden kann. Und da will man jetzt so eine Bagatellgrenze einführen, möglicherweise, das ist eine Diskussion, dass man also nicht bei kleinsten oder kleineren Verstößen gleich immer den Leuten die Zuverlässigkeit abspricht. Denn welche Folge hat das, wenn du jemandem die waffenrechtliche Zuverlässigkeit absprichst, der Leistungsschütze ist, Leistungssportler ist, der ein Jagdrevier gepachtet hat, der zigtausende Euros im Jahr dafür ausgibt? Dem entziehst du ja wirklich die gesamte gesellschaftliche Grundlage. Sein gesamtes Umfeld, in dem er sich bewegt, ist plötzlich dahin. Und auch finanziell sind das derart folgenschwere Dinge, die damit einhergehen. Also da muss auf jeden Fall nachgeschärft werden, um Bagatellfälle einfach vom Tisch zu bekommen. Dann muss auch das Gesetz viel verständlicher werden. Also wir haben ja hier diese unbestimmten Rechtsbegriffe, und es muss klar werden, was damit gemeint ist. Es muss aus meiner Sicht so formuliert werden, dass es jeder versteht. Und alleine dieser Paragraph 5, der so umfangreich ist, der ist auch so kompliziert zu verstehen, dass es aus meiner Sicht Sinn macht, den anwendungsfreundlicher zu gestalten, so dass jeder weiß, was er darf und was er nicht darf.
Ich glaube, verständliche Gesetze ist ja sowieso immer ein guter Punkt. Vielleicht nochmal zurück zu dieser Entscheidung. Ich hatte das Gefühl, das Gericht hat sich auf keinen Fall leicht gemacht, haben sich ja alles sehr, sehr genau angeguckt. Wie siehst du das? Also es wurde ja in vielen Teilen, egal ob fundiert oder nicht, gesagt, ja, das ist ja rechtlich angreifbar. Wie siehst du das? Fandst du das nachvollziehbar? Fandst du das rechtlich safe?
Also ich finde es sehr schwierig, weil das OVG Magdeburg erst, ich glaube, vor 3 Jahren was anderes entschieden hatte. Da geht es ja schon mal um die Frage der Zuverlässigkeit von AfD-Mitgliedern. Und jetzt erst das OVG Münster ja auch eine Entscheidung in diese konträre Richtung gefällt hatte. Also das Ganze ist ja nicht sehr bundeseinheitlich, sondern es ist so ein Flickenteppich, weil natürlich auch die Bundesländer die einzelnen Verfassungsschutzämter in den Innenministerien haben und dort entsprechend eigene Feststellungen, Einordnungen und Klassifizierungen vornehmen. Aber das Ganze müsste aus meiner Sicht mal bundes einheitlich geregelt werden. Das heißt, irgendwo muss mal eine Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht her. Vielleicht kann man auch nicht alle AfD-Landesverbände über einen Kamm scheren. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, wie die AfD jetzt auftritt in Sachsen-Anhalt. Der Wahlkampf zeigt ja immer nur einen Ausschnitt. Wir haben ja nun zum Glück auch das Internet. Da kann man ja auch mal bei vergangenen Landtagsdebatten oder Kundgebungen sehen, welche Dinge dort gefordert worden sind und wie. Und wenn man jetzt Ulrich heißt der Spitzenkandidat, wenn man den jetzt sieht, da wird
Sigmund.
Da wird man nicht viel finden. Der ist ja, böse Zungen würden sagen, rundgelutscht. Bei dem jetzt nicht so evident ist. Ich finde, wenn man sich die Landtagsdebatten mal anguckt, zum Beispiel von Oliver Kirchner, da kommt eine andere Tonalität rüber. Gibt es bei YouTube auch. Ich finde das interessant mal zu beobachten. Ich habe Angst davor, dass hier der Eindruck entsteht, und das gab es ja auch bei verschiedenen Kommentaren, die jetzt abgegeben worden sind, dass man sagt, ja, das ist jetzt die Verfolgung der Opposition und unbequeme Meinungen will man jetzt dadurch verbieten, dass man ihnen erstmal die Waffen und später vielleicht noch andere Rechte abnimmt. Ich bin auch der Meinung, dass man mit all solchen Vorschriften sehr vorsichtig sein sollte und immer auch die Rechtsfolgen berücksichtigen sollte, nicht nur was die Verwaltungspraxis angeht, sondern auch was die Kommunikation angeht, derer dies betrifft. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es eben für viele nicht verständlich ist, was im Waffengesetz so drinsteht und was jetzt daraus gemacht werden soll und in diesem Fall das bedeutet. Ich glaube, dass wir ein anderes für Menschen, die sich ans Gesetz halten, freundlicheres Waffengesetz brauchen. Ich habe hierzu politisch keine Meinung. Ich sehe es als Jurist. Man hat mich aufgefordert, ja, sag doch mal, was du da
ich gesehen denkst. Ja. Wo bleibt bitte die Meinung von Christian Teppe zur?
Ja, also ich habe da tatsächlich, ich sehe beide Aspekte. Auf der einen Seite kann ich die Argumentation des OVG nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nachvollziehen, wenn es da kritische Stimmen dazu gibt. Und ich mache keinen Hehl daraus, dass ich keine Verfahren in diese Richtung führe. Also schon aus politischen Gründen insgesamt. Ich sehe das anders. Wenn wir im Waffenrecht sehen, wofür Leute ihre Zuverlässigkeit verlieren und wer, Menschen, die ansonsten in der Gesellschaft ihre Rolle spielen. Ich hatte neulich einen Arbeitgeber von über 1.000 Mitarbeitern. Der wurde an einem Zivilgericht kontrolliert und hatte eine Taschenlampe dabei, die auch einen Elektroschocker beinhaltete, ohne dass er das wusste, weil es ein Werbezweck war aus China.
So was gibt's?
Ja, wusste ich auch nicht. Er wusste das auch nicht. So, und dem hat man seine waffenrechtliche Zuverlässigkeit abgesprochen. Der ist Arbeitgeber von, ich glaube, 1.200 Mitarbeitern, und macht jede Menge öffentliche Aufträge und steht jeden Tag für die öffentliche für die Öffentlichkeit ein. Und dem hat man sie auch abgesprochen. Oder einem Arzt, der Krebsmedikamente verabreicht, starke Drogen verabreichen darf. Und der hatte sich zweimal nacheinander eine Waffe von einem Büchsenmacher ausgeliehen, um sie zu testen. Und da hat auch das Verwaltungsgericht gesagt, er sei unzuverlässig, Waffen zu besitzen. Also wegen so solcher Kleinigkeiten. Mhm. Solche Dinge werden zurzeit mit Unzuverlässigkeit belegt. Ich sage nicht bestraft. Das kann man ja nicht sagen, ist kein Strafgesetz. Belegt. Solche Verstöße werden zurzeit mit Unzuverlässigkeit belegt. Und wenn wir das jetzt hier ins Verhältnis setzen, dann steht Justitias Arm, dann müsst ihr in eine Richtung aus.
Deswegen habe ich dich ja auch gebeten, das mal kurz ein bisschen zu erklären, was sich im Waffenrecht da so abspielt, wie das funktioniert mit der Zuverlässigkeit, was da Voraussetzungen sind. Weil ich glaube, die meisten, mich eingeschlossen, ich habe mich natürlich für unser erstes Gespräch schon mal ein bisschen eingelesen. Aber die meisten Menschen, die selbst nicht mit Waffen hantieren, da gehöre ich dazu, haben keine Ahnung davon. Und ich fand auch, dass das jetzt ein bisschen hoch aufgehängt wird, wenn man überlegt, was im Übrigen ganz ohne große Diskussion eben dazu führt, dass du nicht mehr als zuverlässig im Sinne des Waffengesetzes angesehen wirst. Und ich fand es ein bisschen schwierig, weil das Ganze hat jetzt natürlich so ein AfD, wir wollen der Opposition irgendwas tun, Stempel. Das finde ich insofern schwierig, weil dieses Verfahren ja auch nicht angestrengt wird von der Partei. Also so ist es ja nun nicht. Und ich glaube schon, dass das VG da eine Menge an Material hatte. Vielleicht war aber auch der Unterschied zu dem ersten Verfahren, das du noch im Kopf hast, dass die AfD in Sachsen-Anhalt seit 23, glaube ich, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Das könnte ja gerade so in den Zeitraum fallen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das beim letzten Verfahren schon der Fall war. Aber ich glaube, das muss man sich halt auch noch mal vor Augen führen. Da hat einmal jemand was verpennt oder sich was ausgeliehen zum Testen. Und dann verfolge ich selbst vielleicht Ziele, die gegen die FDGO verstoßen. Also es hat für mich durchaus eine andere Qualität. Und was ich so ein bisschen, vielleicht können wir da jetzt noch mal ein bisschen drauf gucken, weil du es selbst angesprochen hast. Ich habe mir natürlich unter deinem ersten Video, du hast ja ganz kurz eigentlich nur eine Meldung dazu gemacht, dass es dieses Urteil gibt. Du hast es ja inhaltlich nicht groß bewertet, sondern du hast halt informiert. Ein Infobeitrag. Und ich hab nach einer Weile aufgehört, aber ich habe mich mal reingelesen in die Kommentare. Ich fand das schon ziemlich wild. Und vielleicht können wir da noch das ein oder andere ein bisschen einordnen. Was ich gesehen hatte, war zum Beispiel der Kommentar, ist schon traurig, wenn man die Opposition jetzt so angreifen muss.
Wir brauchen doch gar nicht so sehr uns zu empören. Wir hatten ja sowas schon alles mal in anderer. Also wir hatten erstmal in den 50er Jahren entsprechende Bestrebungen, die Nachfolgepartei der NSDAP zu verbieten und mit dem Gedanken gut umzugehen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht nur ins Grundgesetz zu schreiben, sondern auch in der Bevölkerung zu verankern. Und wir hatten dann Ende der 60er, Anfang der 70er, das KPD-Verbot und den radikalen Erlass mit den kommunistischen Bestrebungen, die es damals gab. Da wurden dann Kommunisten aus dem Staatsdienst entfernt. Da wurde die KPD als Partei verboten. Und auch das hat es schon mal gegeben. So, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo es natürlich um die Frage geht, wollen wir jetzt eine Opposition verhindern oder wollen wir insgesamt uns mal auf unseren Konsens, unseren Wertekonsens, den wir in Gestalt des Grundgesetzes unserer Verfassung haben, konzentrieren? Und wollen wir sagen, alles, was innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stattfindet, ist erlaubt. Und alles, was darüber hinausgeht, das wollen wir nicht. Und indem wir sagen, als Mehrheit, die mal diese Verfassung uns gegeben hat, wollen wir Dinge nicht, dann darf man diese Meinung natürlich haben, sie zu vertreten, sie zu propagieren, sie vielleicht, wie das jetzt auch neulich von der Linkspartei auf dem Parteitag gefordert worden ist, wenn wir die Reichen erstmal alle umgebracht haben, dann werden wir das und das schon erreichen. Oder wenn wir andere Dinge auch von Linksextremisten sehen, die eben absolut verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich sind, dann muss man denn daneben eben auch berücksichtigen, welche Konsequenzen das hat. Und mir ist immer wichtig zu sagen, der Staat sind wir alle und wir müssen darauf achten, dass wir von keiner Seite angegriffen werden. Wenn sich das Ganze jetzt so reduziert auf die Bekämpfung der AfD, dann machen wir sie zum Märtyrer, machen wir sie zum Opfer, sondern wir müssen einfach immer darstellen, dass der Staat die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigt gegen jedermann, gegen Angriffe von links, rechts, von oben und von unten. Und das muss man eben auch nochmal deutlich sagen, dass sich da keiner irgendwie zum Opfer erhoben fühlen kann, weil diese Vorschriften für alle gelten. Da steht nicht drin rechtsextremistisch.
Nee.
Das steht nicht im Waffengesetz.
Das steht auch nicht, sollte Ihnen Ihre Opposition unliebsam sein, könnten Sie die waffenrechtliche Zuverlässigkeit anzweifeln. Das hat letztlich mit der Tatsache, ist jemand Mitglied einer Partei, die gerade in der Opposition ist, das hat waffenrechtlich überhaupt keine Relevanz. Also vielleicht, um das nochmal irgendwie klarzustellen, deswegen fand ich die Verquickung so ein bisschen absurd. Ja, Oppositionspartei, das ist aber ja nicht Anlass, die Zuverlässigkeit zu überprüfen oder in Frage zu stellen oder sich fünfmal genauer anzugucken. wie du sagst, wenn jemand in einer anderen Partei, sei es die Linke oder was weiß ich, irgendeine andere, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, dann fehlt da auch die waffenrechtliche Zuverlässigkeit. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ich habe diese Äußerung, die du jetzt gerade zitiert hast, nicht mitgekriegt, aber wenn da jemand steht und sagt, lass alle Reichen erschießen und das ist jemand, der eine Erlaubnis besitzt, da kannst du aber an einer Hand auch abzählen, wie lange das dauert, bis man sich die Zuverlässigkeit mal anguckt. Und da kannst du ja nicht mit dem Argument kommen, ja, es ist aber jemand, der unterstützt eine Partei, die hat gerade in dem Bundesland so und so viel Prozent Zustimmung. Auch die Zustimmungswerte spielen bei der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit keine Rolle. Und es muss ja noch nicht mal eine Partei sein, die dazu führt, dass du, sag ich mal, eben jetzt etwas anstrebst, was der FDGO widerspricht. Wenn das ein Verein ist oder ein Klüppchen, ist das genau dasselbe. Und das ist etwas, was mich an den Kommentaren, an vielen Kommentaren unter deinem Video so ja, gewundert hat, dass man nicht bereit ist, das zu differenzieren und das Waffengesetz als das betrachten, was es ist. Also letztlich ein Stück weit, du hast gesagt, Hybrid. Also ich sehe da schon klar eine Präventionsfunktion und ich habe auch nicht verstanden, wie man darauf kommen kann, ja, man will jetzt der Opposition am Zeug flicken, indem man waffenrechtliche Erlaubnisse widerruft. Also die Erlaubnis, mit einer Waffe umzugehen, ist für mich keine klassische Funktion einer Opposition. Ja, also das eine hat für mich mit dem anderen nichts zu tun. Und es war ja, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, es war ja auch in dem konkreten Verfahren so, dass die Kläger die Möglichkeit hatten, ja vorzutragen, warum in dem konkreten Fall die Regelannahme nicht greift. Sie haben aber, so das Gericht, keine konkreten Umstände des Einzelfalls vorgetragen, die diese Regelannahme widerlegen. Das kam ja noch dazu. Also es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass allein die Tatsache, dass ich eine Partei, die in Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextremistisch ist, unterstütze oder Mitglied bin oder mich selber so geäußert habe, dass das das Ende der Fahnenstange war, sondern ich hatte ja die Möglichkeit, mich zu entlasten und dazu tun, dass dem nicht so ist. Das scheint halt eben offensichtlich nicht gelungen zu sein. Und ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, dass man hier, warum ist es überhaupt wichtig, wie viele Mitglieder einer Partei eine Waffe führen dürfen, hat für mich keinen Zusammenhang mit der Frage Opposition oder nicht.
Gemeint sein kann damit natürlich schon, dass man sagt, man behindert alle Jäger und Sportschützen, die der AfD nahestehen, daran, sich öffentlich zu bekennen oder an ihren Veranstaltungen teilzunehmen, weil sie sich natürlich durch die Öffentlichkeit dann in die Gefahr begeben, verwaltungsrechtlich und waffenrechtlich unzuverlässig zu werden und eingestuft zu werden. Aber was du sagst mit der Regelunzuverlässigkeit, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in der ersten Instanz auch noch nicht so hinreichend vorgetragen worden ist, wenn man sich zu sehr auf den Versuch, den ersten Punkt zu widerlegen, reduziert hat oder konzentriert hat. Und das ist eben ganz wichtig, dass man im Waffenrecht ganz genau weiß, worauf kommt es eigentlich in der Vertretung, in der Verteidigung, in der Rechtfertigung, in der Stellungnahme an. Also wenn man jetzt eine Anhörung bekommt, wir kennen das ja nun, kein Bescheid ohne vorherige Anhörung. Und in der Anhörung der Waffenbehörde steht dann also, Ihnen wird Verlass gelegt, das und das. Und wir gehen jetzt davon aus, dass Sie unzuverlässig sind und geben Ihnen Gelegenheit, bis in 14 Tagen uns zu erklären, ob das an dem ist oder nicht. Und dass man dann eben auch vielleicht diesen Punkt der Regelunzuverlässigkeit nicht so auf dem Schirm hatte und möglicherweise die Ausnahmen von der Regel, nämlich, dass man sich davon distanziert oder dass man besonders demokratiefreundlich und für die Völkerverständigung eingetreten ist oder was auch immer, dass man das vielleicht einfach noch nicht so in dieses Verfahren eingeführt hatte. Das hätte man, und da hast du recht, vielleicht von Anfang an so machen sollen.
Oder vielleicht konnten sie halt nicht nachhaltig entgegentreten. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass es daran gelegen haben könnte.
Es ist halt, das muss man leider sagen, es ist halt so, dass viele Verfahren übers Waffenrecht mit und im AfD-Zusammenhang geführt werden. Dass da Leute unter Waffen sind, die da auch auffällig sind. Denk mal an Baden-Württemberg, da gab es einen Abgeordneten der AfD, der Munition mit in den Landtag genommen hatte.
Ja, wie wild!
Ja, der war auch psychisch, glaube ich, ein bisschen angeschlagen.
Also auch persönlich nicht geeignet vielleicht.
Auch nicht geeignet, ja. Also ich habe den mal persönlich kennengelernt auf einer Veranstaltung, die ich moderieren durfte, war der auch. Ich habe dann gemerkt, das ist irgendwas mit dem, habe den auch nicht einbezogen in die Diskussion. Und irgendwie ein halbes Jahr später hat man dann auch in der Öffentlichkeit gesehen, warum das so war. Also da war irgendwas nicht okay. Und das Thema Waffen hat ja auch sowas an einen Reiz. Nicht nur für Jäger, wo es natürlich ein Werkzeug ist, um ein Tier zu erlegen, ein Stück Wild zu erlegen, das möglichst ohne, dass das Tier das merkt, sondern eben auch immer was Militärisches. Und wenn man dann über die Jagd den Umweg nimmt, um dann vielleicht sich zu erfreuen an militärisch wirkenden Waffen, dann ist das auch ein Einfallstor, wo dann auch kritisch nochmal geguckt wird. Und aus der Waffenbesitzer-Szene heraus ist alles sehr normal. Und ich sage dann auch immer so ein bisschen wie früher in der Schach AG, setz dich doch mal auf die andere Seite des Tisches. Wenn du jetzt kein Jäger, kein Sportschütze wärst, sondern jemand, der Angst davor hat, dass sein Nachbar mit einer Waffe ums Eck kommt. Ja, dann würde man da vielleicht auch sagen, braucht der wirklich eine Knarre? Und ist er wirklich der Richtige für eine Waffe? Das sind ja die Fragen von Bedürfnis, von Zuverlässigkeit und Eignung. Und darauf muss man das dann reduzieren. Also es geht weder darum, die Opposition auszuschalten, noch geht es darum, jemanden zu bestrafen, sondern es geht einfach und allein darum, Straftaten, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, der Nachbarn, der Mitmenschen auszuschließen nach Möglichkeit und eben sich die Fragen zu stellen, braucht der oder diejenige eine Waffe und ist er oder diejenige, der oder die Richtige, um mit so einer Waffe umzugehen. Das sind die Fragen, die nach dem Waffengesetz zu stellen sind. Und wenn dann Bedenken bestehen, so wie hier, kann man die ausräumen, indem man sagt, so machen wir das. Wenn also Mandanten zu uns kommen und es gibt Tatsachen, die Annahme rechtfertigen, dass jemand unzuverlässig sein könnte, dann machen wir auch mal ein Gutachten, dann holen wir uns Neumunds Zeugnisse ein von Hegering-Leiter oder von wem auch immer und sagen, nee, es gibt vielleicht hier mal einen singulären Verstoß, aber tatsächlich in der Gesamtschau ist der oder diejenige immer ordentlich damit umgegangen und es besteht auch in Zukunft aus unserer Sicht nicht die Gefahr, dass da noch was passiert. Auch was die Eignung angeht, kann man eben durch fachlich spezialisierte Psychiater, heute Morgen habe ich schon mit einem telefoniert, mit dem ich regelmäßig Verfahren führe, eben erörtern, dass jemand geeignet ist, Waffen zu führen und eben die psychischen Herausforderungen bei ihm nicht so sind. Und das ist ein Riesenthema mit der Eignung, auch mit dem Kfz. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen. Es haben ja so viele Leute ein Fahrzeug, mit dem sie auch Straftaten begehen. Da wird es, aus meiner Sicht könnte man das analog zum Waffengesetz auch dort anwenden. Also wer mit einem Fahrzeug eine Straftat begangen hat, dem gehört der Führerschein auch weggenommen. Oder wer gibt ja auch die, eine Strafe, das ist ja auch die Verletzung der Unterhaltspflicht, ne? Mal auch mal drüber nachdenken. In Südamerika haben sie jetzt bei der Weltmeisterschaft alle Täter, die ihre Unterhaltspflichten nicht nachgekommen sind, den Zutritt zu den großen Spielen verweigert.
Ja.
Bei uns gibt es Leute, die haben extra 2 Wohnungen, damit der Unterhaltsvorschuss gezahlt wird. Und sind trotzdem zusammen. Also ich kriege ja sowas hier auch als Anwalt mit, wo der Sozialstaat durchaus an der Nase herumgeführt wird, wo Unterhaltsvorschuss und Bürgergeld kassiert wird, obwohl die Leute eine Bedarfsgemeinschaft sind. Dem wird eben die Bedarfsgemeinschaft aufgehoben und man sagt, ja, der Alte ist abgehauen und zahlt jetzt nichts oder so. Also die hohe Messlatte, die an Waffenbesitzer gelegt wird, die sollte man durchaus auch in anderen Bereichen des alltäglichen Lebens mal zu Rate ziehen. Ich glaube, es gäbe dann weniger Verstöße gegen die Unterhaltspflichten, es gäbe weniger Verstöße gegen die Straßenverkehrsvorschriften oder auch andere Dinge, wo man das mal vielleicht in Betracht ziehen könnte.
Interessanter Punkt. Ich glaube, mir würde auf jeden Fall die waffenrechtliche Zuverlässigkeit fehlen, weil ich ein Schussel bin. Ich lege immer Dinge irgendwo hin, finde sie nicht wieder. Also ich wäre absolut unzuverlässig und bin aber auch, mein Großvater, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, war ja auch Jäger. Das heißt, bin mit Waffen durchaus vertraut. Ich bin aber auch ein wahnsinnig ungeschickter Mensch. Also mir darfst du wahrscheinlich einfach sowas auch gar nicht in die Hand geben. Ich fand das einen sehr schönen Schlusspunkt. Vielleicht als allerletztes, wenn mir das gerade noch so einfällt, diese Frage tauchte nämlich recht häufig auf. Welche Konsequenzen hat denn jetzt das Urteil? Also mir ist klar, das ist ja OVG Sachsen-Anhalt. Mit Bezugnahme auf die AfD in Sachsen-Anhalt. Aber da stellt sich natürlich die Frage, werden da jetzt automatisiert von den Behörden alle Erlaubnisse angeschaut? Glaubst du, dass das kommen wird? Und was bedeutet das Ganze für andere Bundesländer?
Also ich gehe davon aus, dass sich das andere Bundesländer auch ansehen werden, insbesondere wenn dann die Grundentscheidung von Verwaltungsgerichten, was die politische Einordnung der Partei anbetrifft, erfolgte. Niedersachsen ist ja gerade in solchen Verfahren dabei. Ich glaube aber auch, dass natürlich noch genauer geguckt wird. Die Landesregierung wird gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt so viele Leute abzustellen, um das alles ganz konkret zu überprüfen. Aber in dem einen oder anderen Fall wird es sicherlich dazu führen, dass AfD-Mitglieder, die eben bekannt sind und Jäger oder Sportschützen sind, sich darauf einstellen müssen, demnächst Post zu bekommen von ihren Waffenbehörden. Und ich glaube auch, dass Behörden anderer Bundesländer, in denen eben die Bestrebungen der Verfassungsschutzämter in dieselbe Richtung gehen und Bescheide kommen, die dann vielleicht auch gerichtlich bestätigt werden, dass es dort auch so weitergeht.
Aber es gibt ja, also zum einen muss man dazu sagen, es ist ja nicht bei jedem bekannt. Es ist ja nicht so, dass du das jetzt angeben musst bei der Behörde. Es wird ja kein Register geführt. Und auf der anderen Seite hat man ja auch immer die Möglichkeit, tatsächlich zu distanzieren von einer Partei oder von den Zielen einer Partei. Hattest du ja eben vorhin auch kurz schon angesprochen.
Das ja, aber du merkst, schon in einigen Bundesländern dauern die Prüfungen zur Erteilung der waffenrechtlichen Erlaubnisse zurzeit auch Monate. Wir haben gerade Hamburg gehabt und Hintergrund ist wohl, dass die Staatsschutzabteilung des LKA nicht so nachkommt, die Leute zu überprüfen.
Ja, wobei auch das werden manche gut finden, manche schlecht. Ich glaube, ich finde das ziemlich gut, dass da schon mal genau geguckt wird.
Ja, aber man muss das, heutzutage kann man eben auch 2-3 Programme nebeneinander mit KI laufen lassen und dann weißt du auch Bescheid und dann muss das nicht Monate dauern und dann sind da junge Leute, die völlig unbescholten sind oder jetzt habe ich eine junge Jägerin, die ich da ausgebildet habe für den Landesjagdverband Hamburg, die wartet irgendwie jetzt seit einem halben Jahr auf ihren Jagdschein. Das kann alles nicht sein, weil dann jemand im Urlaub ist und es dann noch händisch abgeglichen werden muss. Also da könnte die Verwaltung schon weiter sein. Und ich sehe einfach, dass die Bundesverwaltung in vielen Bereichen sehr weit ist, auch was den Einsatz von KI angeht. Aber auf Landes- und insbesondere kommunaler Ebene ist da sehr nachzusteuern, könnte man viel weiter sein.
Unbedingt, aber es geht auch auf Bundesebene, könnte vieles schneller gehen. Ich nur sage, wie der Einbürgerungsantrag 116 Absatz 2 Grundgesetz. Da versterben die Leute, bevor über den Antrag entschieden ist. Ich danke dir sehr, Christian, dass du uns das ein bisschen erklärt hast. Ich verlinke mal ein bisschen was aus dem Waffengesetz, natürlich die Presseerklärung. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und was aus den anderen Bundesländern so folgt. Ich danke dir sehr. Und irgendwann schaffe ich es und du zeigst mir mal dein Revier. Immer noch überfällig.
Ja, vielen Dank, liebe Steffi. Vielen Dank auch für das Interesse an diesem Thema. Und ich will auch nochmal sagen, nicht alle Jäger oder anderen Waffenbesitzer sind in irgendeiner Richtung mit irgendwelchen Bestrebungen. Wir haben in Deutschland über 1 Million Legalwaffenbesitzer und hier haben wir 3 Kläger dieses Verfahrens. Also irgendwie 3 Millionstel unserer Mitglieder sind hier betroffen von dieser Entscheidung. im Konkreten. Und deshalb bitte ich immer sehr darum, dass wir dieses Thema Sportschützen und Jäger nicht immer in eine Ecke stellen, sondern heute Morgen wurde ich gerade eingeladen von einer neuen Jägervereinigung der Grünen. Die haben gerade eine Vereinigung gegründet, Grüne Jäger. Und das ist also wirklich gesamtgesellschaftliches Engagement. Und nochmal wichtig, hier sind 3 Leute betroffen von 1,1 Millionen Legalwaffenbesitzern in Deutschland.
Ja, für dich kann ich meine Hand ins Feuer legen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sonst hätte ich dich gar nicht erst eingeladen, ist eh klar. Das wissen alle, die diesen Podcast kennen. Und ich kenne tatsächlich selbst einige Jägerinnen, muss ich dazu sagen, Jäger auch. Und es sind allesamt Menschen, die sich sehr stark engagieren, interessanterweise für den Naturschutz. Weiß auch nicht jeder, weil die meisten, ich weiß das von dir und ich weiß es auch von meinem Großvater, denken immer, naja, die meiste Zeit bist du damit beschäftigt, Wild zu erlegen. Nein, die meiste Zeit ist ja die Revier, wie sagst du, Hege und Pflege oder was, ne? Also Naturschutz. So, auch das nochmal mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank für die Erläuterung und bis bald, Christian.
Bis bald, danke, Jerry.
Ciao.
Ciao.
All Eyes On. Immer am ersten Donnerstag im Monat. Solltest du dringend abonnieren.